Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Und heute begrüße ich Christoph Pies hier im Podcast. Er ist Co-Founder Medical Officer bei Prognoix. Und ganz wichtig hier zu sagen, Matthias ist heute leider nicht dabei, aber wir werden auch zu zweit uns diesem Thema annähern und deine Unternehmergeschichte beleuchten und natürlich auch, was ihr macht. Aber bevor wir da jetzt zu tief einsteigen, erstmal herzlich willkommen, Christoph. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und gib mal unseren Zuhörern so ein bisschen ein Bild über dich, damit sie wissen, wer Christoph eigentlich ist.
Ja, hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier zu Gast sein darf. Ja, ich bin von Hause aus ein Urologe. Also ich bin Arzt und Urologe. Hat eine relativ klassische Karriere hingelegt, war 8 Jahre im Krankenhaus, war dann 17 Jahre lang niedergelassener Urologe. Aber ich war schon immer relativ breit interessiert. Also deshalb habe ich mich auch, glaube ich, für die Urologie entschieden, weil das ein Fachgebiet ist, das ein sehr breites Spektrum zum einen an Krankheitsbildern, zum anderen an Betätigungsfeldern, Behandlungsmöglichkeiten bietet, sodass man sich praktisch das ganze Leben über viele Wege offen hält, also auch mobil und agil zu bleiben in verschiedene Richtungen. Also ich war immer schon offen für Neues, neugierig, in bestimmten Beziehungen auch mutig und ja, mag auch Herausforderungen gerne annehmen. Und das, glaube ich, hat mich dann in der Summe aus der Praxis heraus und in neue Bereiche hineingetrieben. Also ich bin ja aus dieser klassischen Urologie dann irgendwann ausgebrochen und in die Startup-Szene mit eingetaucht, ja.
Super spannend, weil ich hatte jetzt in der Vorbereitung natürlich auch gesehen, nachdem du quasi aus der klassischen Urologie ausgestiegen bist, hast du ja auch mehrere Stationen berufliche noch gehabt, bevor es dich dann wirklich, sagen wir mal, zu dieser Art des Gründens jetzt gebracht hat, in das du jetzt eingestiegen bist. Ja. Du bist ja auch medial aktiv als Buchautor, aber auch als Podcaster, deswegen ist es ja schon fast ein Heimspiel heute für dich. Aber lass uns dann noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was war denn so der Punkt zu sagen, ja, so die Praxis, das ist jetzt nicht das Richtige für mich, ich möchte jetzt dann doch nochmal was anders machen. Und was waren da so die wichtigsten ausschlaggebenden Momente, dann ja den Weg einzuschlagen, den du heute gehst?
Ja, wenn wir jetzt auf der ganz persönlichen Ebene bleiben, dann muss ich ganz platt sagen, war es die Midlife-Crisis, ne? die mich zu der Veränderung bewogen hat. Nach 17 Jahren Praxis war das so ein bisschen totgelaufen und ich habe auch mit dem System sehr gehadert. Die hochfrequente Minutenmedizin, die hat mir viel abverlangt, aber dem Patienten wenig gegeben, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Und habe mich dann halt sehr früh schon parallel nach anderen Betätigungsfeldern umgeschaut. Mir hat das Bücherschreiben Spaß gemacht, also auch die Urologie der breiten Masse näher zu bringen. Habe ich einen großen Wert drin gesehen und habe parallel auch freie Beratungen gemacht, dann für Firmen, habe telemedizinische Angebote, habe ich reingeschnuppert, um Erfahrungen zu sammeln. Ja, und so habe ich immer neue Betätigungsfelder gefunden und habe auch gemerkt, okay, wenn man zukunftsorientiert sein will, muss man da so ein bisschen agil bleiben. Und über ganz banal LinkedIn kam dann der Kontakt zu Prognoix 2021 und da habe ich dann Kontakt gefunden zu sehr cleveren und sehr inspirierenden Menschen. Und das war zu dem Zeitpunkt so genau das Futter, wonach ich mich gesehnt habe. Also da innerhalb der Urologie neue zukunftsträchtige Felder zu erschließen. Und dann habe ich mich da als Medical Officer und dann später auch als Mitgründer angeschlossen. Ja.
Jetzt ist es ja vielleicht auch nicht so der typische Gründerweg, sage ich mal. Natürlich, Du hattest dich ja schon mal selbstständig gemacht mit einer eigenen Praxis, aber ich würde sagen, das unterscheidet sich ja doch nochmal enorm von einer Startup-Gründung. Was waren denn da so trotzdem Punkte? Du kommst ja aus der Fachlichkeit, denke ich mal, einfach in diese Rolle rein. Ja. Was waren so Punkte, die dich da total erstmal erstaunt haben vielleicht und wo du dich auch stark umstellen musstest?
Naja, alles, kann man sagen, ne? Weil ich bin ja als Urologe in der Patientenversorgung tätig gewesen, bin auch jetzt noch stundenweise in der Patientenversorgung. Und diese Start-up-Welt, die war für mich natürlich komplett neu. Und mir kam dann oft vor wie so ein Azubi. Ja? Aber trotzdem war ich bereit, da zu lernen. Und es hat mir auch vielleicht eine gewisse Abgeklärtheit geholfen, weil ein junger Start-Upper oder eine junge Start-Upperin setzt oft alles auf eine Karte, ne? Also er hängt sich da voll rein und lässt andere Bereiche liegen, ne? Vielleicht während oder nach dem Studium und setzt dann halt wirklich alles auf eine Karte. Bei mir war es halt so, ich war in der Lebensphase, da hatte ich schon einiges an Lebenserfahrung, auch eine gewisse finanzielle Absicherung und konnte dadurch mit einer gewissen Abgeklärtheit auch in diese Situation reingehen. Und ja, hatte auch die Bereitschaft, viele neue Felder zu lernen. Da gibt's auch sicherlich Bereiche, die mich eher abgeschreckt haben, gerade die regulatorischen Bereiche, ne? Qualitätsmanagement und viele regulative Bereiche. Da hat man dann mit Ende 40, Anfang 50 nicht mehr so eine ganz große Lust drauf. Aber das gehört halt eben auch dazu, wenn man so ein Projekt in der ganzen Breite vorantreiben will. Aber ich habe mich schon weitgehend darauf fokussiert, unser Produkt inhaltlich voranzutreiben. Und ja, das hat dann bis zum heutigen Tag auch gut geklappt.
Vielleicht gibt es ja auch nochmal Aspekte, wo du sagst, hey, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, als erfahrener Gründer sozusagen, der auch schon einen Lebensweg, einen beruflichen davor hatte und viel auch erlebt hat in der Fachthematik. Was konnte das Team denn vor allem auch von dir mitnehmen?
Naja, eben genau das, dass ich also zu dem Zeitpunkt, wo ich einstieg, schon sehr erfahrener Urologe war mit 25 Jahren klinischer Erfahrung, viel Erfahrung im Patientenumgang und in der Telemedizin und halt auch die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und die Kommunikation mit Patienten, also mit Laien über meine Bücher, über meinen Podcast Pinkelpause, der also auch sich an Laien richtet, gab es dann halt auch schon viele, sagen wir mal, Fähigkeiten, die ich da eingebracht habe, die vielleicht auch gerade in so einem Start-up fehlen, wo halt der Arzt jetzt nicht sich so stark einbringen kann. Natürlich die meisten Ärzte, die in Start-ups beratend tätig sind, konnten nicht so viel Zeit aufbringen, wie ich das dann in der Anfangsphase auch inhaltlich gemacht habe.
Was war denn da auch so dein Antrieb, wenn du jetzt mal, also thematisch ist es ja kein Thema, sage ich mal, die Urologie, wenn man die in die Breite erklären möchte, wahrscheinlich wie jemand, wenn jemand einen Schnupfen hat, ne, dann spricht man mal darüber. Aber es sind ja auch oftmals Themen, wo vielleicht ein bisschen Zurückhaltung dann eben auch herrscht, um darüber zu sprechen. Warum war dir das denn wichtig, das dann auch in die Breite zu tragen?
Weil ich gespürt habe, dass genau da der Hase im Pfeffer liegt. Also dass genau das der Punkt ist, gerade bei Männern, eine sehr hohe Hemmschwelle besteht, über bestimmte Krankheiten zu sprechen. Und die beiden Produkte, die wir entwickelt haben, das war ursprünglich eine Hardware, das erste Produkt, ein Gerät, was nächtliche Erektionen misst, um so an die Ursache von Erektionsstörungen heranzukommen. Aber das ist auch ein alter Start-up-Spruch, Hardware ist hart. Ist natürlich, wenn man da nicht die nötigen Investoren findet, irgendwann ist der Betrag zu hoch, den man da selber investieren muss. Und wir haben dann ein Produkt im Bereich Software entwickelt. Das ist eine App, also ein medizinisches Produkt. Das ist jetzt keine banale App, die man einfach so kostenlos runterladen kann, sondern ein Medizinprodukt. Und die wird eine DIGA werden, eine digitale Gesundheitsanwendung mit dem Namen Melonga. Und wir behandeln damit die Symptome einer vorzeitigen Ejakulation, also auch eine stark stigmatisierte Erkrankung. Und mich hat es halt fasziniert, dass man auf dem Weg neue Möglichkeiten findet, solche Erkrankungen zu entstigmatisieren. Also die Hemmschwelle, dass ein Mann Hilfe sucht, deutlich zu senken. Das habe ich sowohl bei den Büchern erfahren, als auch mit meinem Podcast und jetzt auch direkt in der Behandlung am Patienten, dass man diese Wege erfolgreich beschreiten kann. Und das ist tatsächlich, ich finde, zukunftsweisend. Bei allen Hürden, die da aktuell bestehen, bin ich immer noch fest überzeugt, dass das eine Therapieform der Zukunft ist, die natürlich nicht die klassische Behandlung, Beratung ersetzen kann, aber auf jeden Fall ergänzen wird.
Das heißt, ihr habt so in der Anfangsphase auch so einen kleinen Pivot hingelegt von der Hardware zu einer Softwareanwendung, zu einer medizinischen Dienstleistung, digitalen Dienstleistung. Jetzt ist es ja auch ganz interessant, du hast gesagt, ihr seid den DIGA-Weg gegangen oder geht ihn gerade. Was war der entscheidende Punkt zu sagen? Also ich weiß nämlich, dass viele unserer Zuhörer aus der Community etc. auch immer so ein bisschen Berührungsängste davon haben, sich mit DIGA zu beschäftigen. Was war denn für euch so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, das ist unser Weg, damit wollen wir in den Markt gehen auf diese Art und Weise?
Ja, es gab zu dem Zeitpunkt, wo wir starteten, schon etwa 30 DIGAs und die Erkrankung, die wir behandeln, hat einen ICD-Code. Das heißt also, es darf eine DIGA dazu geben, eine Behandlungsmöglichkeit. Und ja, wenn man es macht, dann richtig. Und wenn man in Deutschland eine DIGA-Zulassung mit einer Studie, die ein signifikantes Ergebnis zeigt, bekommen kann, dann stehen einem viele Türen offen. Und dann, also wir haben uns gedacht, dass wir lieber am Anfang gleich den harten Weg gehen. Und wenn wir den schaffen, dann viele Möglichkeiten haben, als dass wir uns erstmal mit frei verkäuflichen oder Over-the-Counter-Produkten daran tasten, sondern wir sind gleich den harten Weg.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt das Produkt ja quasi schon, also man kann es anscheinend schon nutzen, aber es ist jetzt noch in einer Studienphase, ist das korrekt?
Genau. Alle Patienten, ich kann jetzt gleich auch einen Rekrutierungsaufruf hiermit verbinden, alle Männer, die an einer vorzeitigen Ejakulation leiden, können derzeit die App nur über unsere Klimax-Studie nutzen. Das heißt, sie müssen sich über die Studien-Homepage Klimax-Studie für die App anmelden, erhalten dann einen, nach entsprechender Rekrutierung, Ein- und Ausschlusskriterien, dann einen entsprechenden Zugangscode für die App und können dann die App für den Zeitraum von 3 Monaten nutzen, wenn sie in die Behandlungsgruppe gelost werden vom Randomisierungszentrum. Ansonsten müssen sie 3 Monate auf die Möglichkeit warten, sind also erst in der Kontrollgruppe. Und dann kann derzeit jeder Mann diese App im Rahmen der Studie nutzen.
Also wir packen den Link natürlich auf jeden Fall in die Shownotes, sodass, wenn sich jemand angesprochen fühlt, das natürlich dann auch gleich tun kann. Vielleicht lass uns auch mal das Thema an sich fassen, weil mir ist es jetzt zum Beispiel keine Größenordnung irgendwie bewusst, wie groß ist das Problem gerade. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer so geht, dass wir das noch ein bisschen besser zu fassen kriegen, wie groß ist denn da auch der Markt und wie groß ist da vielleicht auch der Leidensdruck, da eine Veränderung zu bewirken mit so einem Produkt.
Ja, also der Markt ist riesig. Es leiden statistisch bis zwischen 20% und 30% aller Männer irgendwann in ihrem Leben an einer Episode des vorzeitigen Samenergusses, also wo die Ejakulation früher eintritt als gewünscht. Das heißt also, wir sprechen hier von mehreren Millionen Männern, nur in Deutschland. Es gibt andere Länder, die haben sogar noch eine höhere Prävalenz. Und also das ist tatsächlich eine sehr, sehr stigmatisierte Erkrankung mit einer sehr hohen Dunkelziffer. Und nur ganz wenige Männer suchen überhaupt professionelle Hilfe. Und da kommt das nächste Problem ins Spiel. Es gibt kaum professionelle Hilfe. Diese Männer fallen durch ein Raster. Die sind in der urologischen Praxis oft fehl am Platze, weil die Zeit für eine vernünftige Beratung da fehlt, weil sie auch oft organisch keine Erkrankung bieten. Und weil die Medikamente, die es da gibt, zwar oft wirken, aber sehr nebenwirkungsträchtig sind in Bezug auf Übelkeit und andere Nebenwirkungen. Das heißt, wir haben hier eine Erkrankung, tja, die ist in der Hand des Urologen eigentlich nicht so gerne gesehen. Man ist eigentlich immer froh bei so einem Patienten, der in die normale Sprechstunde kommt, wenn man dem die Tabletten aufschreiben kann und dann sieht man den in der Regel nie mehr wieder. Umgekehrt, auf einer psychotherapeutischen Ebene gibt es auch Behandlungsansätze, auch verhaltenstherapeutische Ansätze, die wir auch in der App integriert haben. Aber heutzutage einen Platz. Erstmal ist auch da die Hemmschwelle sehr hoch, zu einem Psychotherapeuten zu gehen mit so einem Symptom. Und zum anderen ist es schwer, da einen Platz zu kriegen. Und die meisten Männer bringen auch nicht die Geduld auf, dann über viele, viele Sitzungen das Problem auf der psychotherapeutischen Ebene anzugehen. Also wir stoßen da mit unserer App tatsächlich in so ein Niemandsland vor, so eine richtige Grauzone, wo halt derzeit keine wirklich fundierte Behandlung existiert.
Jetzt hast du gesagt, es ersetzt natürlich nicht den Besuch beim Urologen, aber es funktioniert eher unterstützend und hat nochmal einen anderen Ansatz einfach in der Wirksamkeit, oder? Kannst du das mal beschreiben, wie genau das funktioniert?
Es ersetzt natürlich nicht den Besuch beim Urologen, weil es ja verschrieben werden muss. Hm. Also es wird ja als DIGA dann auf den Markt kommen und muss dann mit einem Rezept verordnet werden. Das kann natürlich theoretisch auch telemedizinische Beratung sein und dann eine Rezeptverordnung. Und es müssen sehr basale organische Ursachen wie eine Prostataentzündung, eine Zuckerkrankheit und so weiter müssen im Vorfeld ausgeschlossen werden. Wobei die organischen Ursachen bei einem vorzeitigen Samenerguss, Ejaculatio praecox ist der Fachbegriff, eher selten sind.
Kannst du mal beschreiben, wie euer Ansatz dann ist mit diesem digitalen Medizinprodukt? Wie funktioniert das dann?
Ich soll aus dem Inhalt so ein bisschen erzählen.
Ja, genau. Also ganz praktisch. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, okay. Das ist also eine aus 12 Modulen bestehende App, die im Prinzip erstmal über die Erkrankung oder die Symptomatik, ist ja keine Erkrankung im klassischen Sinne, informiert. Und alleine, das nennt man Bibliotherapie, und das alleine das bessere Wissen über eine Symptomlage oder auch darüber, dass das ein sehr häufiges Symptom ist, bringt bei vielen Männern schon eine Besserung. Oder auch zum Beispiel die Information, dass bei Säugetieren der vorzeitige Samenerguss ja ein evolutionsbiologischer Vorteil ist. Weil Säugetiere halt in der freien Wildbahn sich sehr schnell paaren, damit sie nicht in der Zeit der Paarung anderen Fressfeinden ausgeliefert sind. Und so ist das eigentlich noch so überliefert, was wir als Säugetier noch so mitgebracht haben, dass wir jetzt die Sexualität umdefiniert haben, ist ein anderes Thema. Und da diese Bereiche decken wir in der App dann in anderen Modulen auch ab, dass man einfach Techniken erlernt, also ganz banale Masturbationstechniken werden dabei gebracht, aber auch paartherapeutische Module, Gesprächsmodule mit der Partnerin oder dem Partner. Also auf verschiedenen verhaltenstherapeutischen Ebenen setzen wir da an.
Wenn du jetzt auf eure Gründung zurückblickst, ihr habt ja jetzt, wie gesagt, wir haben das eingangs besprochen, ihr wollt ja generell auch so stigmatisierte Themen aufgreifen, ja, und da Hilfe schaffen. Es ist jetzt wahrscheinlich ein wichtiges Produkt, was ihr jetzt gerade an den Markt bringt. Ja. Das sind aber so vielleicht trotzdem, wenn du jetzt ein bisschen auf die Gründungsgeschichte zurückblickst, die so die wichtigsten Meilensteine, so die wichtigsten Erfolge, die ihr vielleicht auch erzielen konntet bisher für euch als Team.
Naja, der größte Erfolg ist tatsächlich, dass wir so ein Produkt in einem ganz kleinen Team selbst entwickelt haben. Denn wenn man vergleichbare Unternehmen sieht, sie gehen mit viel größeren Teams an den Start, mit einer viel besseren Personalausstattung. Und das ist eigentlich der größte Erfolg, dass wir so weit kommen konnten mit einem kleinen Team und zusätzlichen externen Beratern, sowohl im psychotherapeutischen Bereich als auch im regulatorischen Bereich, haben wir uns natürlich an der einen oder anderen Stelle externe Hilfe geholt. Jetzt spüren wir natürlich, man kommt an Grenzen, sowohl finanziell als auch zeitlich, weil natürlich die Bereiche, die man vorantreiben muss, vielfältiger werden. Und dann ist an vielen Stellen dann auch die Bettdecke zu kurz. Ne? Also das ist wahrscheinlich ein Phänomen, was viele Startups dann im Gesundheitsbereich auch bewältigen müssen.
Das heißt, ihr seid jetzt auch gerade auf der Suche nach einer Finanzierungsrunde oder nach starken Partnern, die genau. Okay.
Genau. Das ist ja immer so. Wir sehen uns so ein bisschen als Labor. Wir haben das Produkt hergestellt. Also wenn man es jetzt mal auf Pharma überträgt, wir haben jetzt ein Medikament entwickelt, aber wir sind natürlich nicht in der Lage, das über die entsprechenden Vertriebsstrukturen dann auch wirklich in der Breite an den Markt zu bringen. Und da sind wir dann irgendwann auch auf Hilfe angewiesen. Da brauchen wir Kooperationspartner, Investoren natürlich. Klar.
Wie sieht denn vielleicht an dieser Stelle ganz gut so ein Aufruf, wie sieht denn ein perfekter Kooperationspartner oder Investor aus für euch? Wann passen die denn zu euch und zu eurer Mission?
Naja, erstmal müssen die an die gleiche Vision glauben. Ja. Und ja, wir sind ja im urologischen Bereich auch nicht alleine. Da gibt's schon 2, 3 Firmen und man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Da kann man ja durchaus auch mal nach Synergien abklopfen. Und ja, bei Investoren ist es tatsächlich auch so, dass da das Geld, was reingesteckt wird, natürlich in einem Verhältnis zum Firmenwert stehen muss und dann auch das, was hinten potenziell rauskommen kann, also dass der Investor da nicht in eine Blackbox investiert.
Jetzt hattest du in unserem Gespräch ja schon ein paar Mal das Thema Regulatorik angesprochen und auch die Herausforderungen. Und das ist ja auch ein Thema, das wir immer wieder hören hier im Podcast. Jetzt würde es mich mal interessieren, wie seid ihr denn im Team damit umgegangen? Also was waren da so eure Punkte, damit möglichst gut umzugehen vielleicht auch? Und gab es irgendwie auch Punkte, wo ihr gesagt habt, hey, wenn wir das vorher gewusst hätten, dann hätten wir das jetzt im Nachhinein vielleicht ganz anders gemacht?
Das Phänomen hat man ja immer, dass man hinterher denkt, ja gut, das hätten wir auch einfacher haben können oder irgendwie so. Aber Beharrlichkeit ist eigentlich immer das Stichwort, ne? Dass man, wenn man an die Vision glaubt und jede Hürde, jedes Stöckchen, was einem vor die Füße geworfen wird, dann oder zwischen die Beine gesteckt wird, dann irgendwie doch versucht, da drüber zu springen und man glaubt, dass es immer einen Weg gibt, weiterzukommen, dann kann man da in kleinen Schritten weiterkommen. Man muss natürlich seine Frustrationsschwelle auch sozusagen im Griff behalten, denn momentan ist der Markt ja nicht so einfach. Die Akzeptanz seitens der urologischen Kollegen, die muss man natürlich auch schon mal, das ist für die ja auch neu. Man kann also nicht auch den Verschreibern, den Verordnern nicht einfach eine neue Form der Therapie überstülpen, sondern da muss man eine gewisse Gewöhnungsphase einkalkulieren. Es gibt eine Zurückhaltung seitens der Kostenträger. Da gab ja sogar von Krankenkassen aktive Intentionen, das mehr oder weniger einzubremsen, den DIGA-Markt. Es gibt momentan auch eine Zurückhaltung seitens der Investoren, weil der DIGA-Markt muss sich etablieren und ich denke, das wird in Wellen passieren. Die erste Welle ist jetzt vorbei. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Tal. Und die zweite Welle wird dann, denke ich, losgehen, wenn sowohl die Menschen kapieren, dass eine DIGA eine gute Therapiebegleitung sein kann in vielen Bereichen. Dass auch wenn das Thema Prävention, was ich auch für ein sehr, sehr wichtiges Thema halte, dann auch DIGA-mäßig abgedeckt werden kann. Dann denke ich, wird auch die DIGA als Therapiebegleiter oder als neues Therapiemodul sich mehr und mehr etablieren. Aber da reden wir tatsächlich über einen längeren Zeithorizont.
Du hast da ganz am Eingang von unserem Gespräch hast du ja auch gesagt, es ist keine simple App, es ist ein digitales Medizinprodukt. Und ich glaube, das muss sich ja auch in den Köpfen noch erstmal so festsetzen, dass sowas verschrieben wird, dass es auch ein medizinisches Produkt ist und nicht einfach die nächste App ist. Und das haben wir tatsächlich auch schon oft in dem Kontext der Interviews gehabt, wo viel am Markt auch noch gar nicht begriffen wird, was man da eigentlich vor sich hat als Produkt.
Ja, ich gebe zu, ich musste das für mich selbst ja auch lernen. Und jetzt durch die ersten Studiendaten, die so recht vielversprechend sind, kriegt man selber immer mehr die Überzeugung, ja, das wirkt wie ein Medikament, ja. Und ist dann auch, wenn die App dann adhärent durchgeführt wird, ist es auch nachhaltig. Und diese Überzeugung, klar, die muss ich auch bei den Nutzern erstmal etablieren. Und das ist ja auch verständlich, dass es dann nicht ad hoc eine ganz hohe Akzeptanz gibt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, im ersten Schritt ging es gar nicht so sehr bei euch darum, den Endkonsumenten sozusagen zu erreichen, sondern wie du gerade gesagt hast, so dieses Thema auch die Verschreiber eigentlich zu erreichen, die potenziellen Zukünftigen und da eine Veränderung auch im Mindset zu schaffen. Wie ist es euch da bei euren ersten Kooperationspartner, sage ich jetzt mal, oder Verschreiber in dem Fall, dann gelungen, das genau zu erreichen?
Da kann ich ein schönes Beispiel nennen, was mich am meisten beeindruckt hat. Wir haben letztes Jahr auf dem Deutschen Urologenkongress in Leipzig präsentiert, unser Produkt, und haben da einen Raum bekommen, wo am Rande des Kongresses im zweiten Stock an einem Freitagnachmittag um 15 Uhr. So, wir haben 500 Flyer verteilen lassen, hatten also eine Reichweite von etwa 500 Urologen, und wir hatten an diesem Freitagnachmittag 100 Personen in dem Raum, also in dem abgelegenen Raum auf dem Kongress. Und das hat uns sehr, sehr, sehr bestätigt in unserem Weg, dass also dieses stigmatisierte Leiden in den Augen der Urologen momentan unbehandelt ist und es da eine hohe Nachfrage geben wird, dass man da was Neues in der Hand haben wird. Also das Interesse der Urologinnen und Urologen ist da, und diese Bestätigung, die hat uns dann halt weiter motiviert, mit der Studie voranzuschreiten. Das war im Prinzip auch so eine Initialzündung für uns.
Dann lass uns noch ein bisschen einen Ausblick wagen. Was habt ihr denn als nächstes vor mit Produkt? Was sind so die konkreten nächsten Steps, aber auch vielleicht so die Vision, Mission der Company mittel- bis langfristig? Ja. Was sind die wichtigsten Meilensteine jetzt für euch in den nächsten Jahren vielleicht auch?
Ja, wir wollen weiter in kleinen Schritten und beharrlich unseren Weg gehen. Wir befinden uns zugegebenermaßen gerade an einer Schwelle. Denn Kooperationen sind jetzt in Zukunft unumgänglich, wenn der Markteintritt bevorsteht. Und ja, wir wollen aber dann auch ein Player im Gesundheitsmarkt sein, im digitalen Gesundheitsmarkt. Und wir haben innerhalb der Urologie noch ein, zwei Krankheiten identifiziert, die einer potenziellen Liga zugänglich sind. Aber wir wollen auch stigmatisierte Erkrankungen über die Urologie hinaus behandeln, und da haben wir auch schon klinische Kooperationspartner gefunden, die mit uns bereit sind, da ein Produkt zu entwickeln und auch eine Studie durchzuführen. Details kann ich da natürlich jetzt noch nicht nennen. Aber ja. Und also ja, für mich wäre auch wichtig, dass meine Rolle medizinisch und eher beratend bleibt und ich nicht so sehr in die Regulatorik reinrutsche, denn das Team muss ja auch wachsen, und auch wenn wir internationalisieren uns, möchte ich dann eher weiter in dem medizinischen Kontext tätig sein.
Ja, du hattest es ja auch so ein bisschen, ich glaube, als Labor beschrieben vorher, also ja, dass da auch viel möglich ist in Zukunft, was man angehen kann, wenn man das, so wie du sagst, das richtige Team und auch die richtigen Lösungen bearbeiten kann, dann auch mit den Mitteln, die man da eben braucht.
Ja, und wenn man das einmal so eine Plattform aufgesetzt hat, kann man das ja auch als Template mehr oder weniger benutzen, dann für andere Behandlungsformen. Ja.
Jetzt sind ja eingestiegen relativ persönlich. Lass uns da nochmal rauszoomen jetzt ins Persönliche. Wir haben ja immer so zwei Fragen, die wir zum Abschluss stellen. Und zwar die erste Frage an dich, Christoph, ist das Erste, was du morgens machst. Wie startest du denn möglichst gesund für dich in den Tag? Gibt es da irgendeine Angewohnheit, wo du sagen würdest, das ist was meiner Gesundheit zuträglich ist?
Ja, ich achte zuallererst darauf, dass ich 7 bis 8 Stunden schlafe. Denn das habe ich gelernt aus meiner Krankenhauszeit und aus meiner Praxiszeit, dass 6 Stunden Schlaf oder weniger nicht gut sind, dass das mich auslaugt, und das hat mich auch teilweise in dieses Burnout, sage ich mal, reingetrieben. Und seit ich das beharrlich mache mit 7 bis 8 Stunden Schlaf am Tag, fühle ich mich viel besser. Das heißt also, mein Leben ist ja auch jetzt so flexibel, dass ich mir das erlauben kann, mir das rauszunehmen. Und ich frühstücke nicht. Also ich mache intermittierendes Fasten, versuche also da Fastenperioden, die länger sind als 14 bis 16 Stunden, einzuhalten, weil das ja nachgewiesenermaßen sehr gut ist. Ich mache oft Sport morgens, so etwa 3-mal die Woche, gehe 4-mal die Woche in die Sauna. Alles Dinge, die tatsächlich wissenschaftlich bewiesen sind, gesundheitsfördernd. Das macht mir Spaß, dass man da also so ja präventiv und auch regenerativ seinem Körper was Gutes tun kann.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, nicht nur aus deiner Gründungszeit jetzt heraus, sondern auch durch deine jahrelange Erfahrung im Medizinbereich, gibt es sicherlich einen Gesundheitsmythos, der dir in den Kopf kommt, mit dem du vielleicht aufräumen möchtest.
Ja, Gesundheitsmythen gibt es viele und die meisten drehen sich ja um Ernährung. Und das ist auch so ein Feld, wo ich stetig dazulerne. Also zum Beispiel, dass Fruchtsäfte ziemlich ungesund sind. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Mythos, kann ich jetzt mal hier anführen, weil die halt einen hohen Fructosegehalt haben, sehr schnell den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, war mir auch bis vor wenigen Jahren nicht so bekannt. Und das ist so ein Gebiet, da sauge ich gerne neue Informationen auf und versuche die auch so ein bisschen abzuklopfen auf wirklich auf fundierte Basis und dann auch selber umzusetzen. Das wäre vielleicht so ein Mythos, den man mal aus der Welt schaffen kann.
Wenn man jetzt mehr zu euch als Unternehmen oder zu eurem Produkt erfahren möchte und auch vielleicht sich im Nachgang mal mit dir auch austauschen möchte, weil man sagt, okay, das ist jetzt super interessant, was ich gehört habe. Wo kann man das denn am besten tun?
Also die Patienten, die sich fürs Produkt interessieren, die sind natürlich am besten auf der Klimax-Studienseite aufgehoben. Ansonsten gibt es Informationen auf unserer Firmenwebsite procnoix.com. Dann kann man uns über LinkedIn kontaktieren. Da gibt es also einen Procnoix-Account oder Christoph Pies, einen eigenen Account. Über meine Homepage doc-pies.de, per E-Mail. Ja, also vielfältige Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen.
Und den Podcast können wir ja auch nochmal reinpacken in die Shownotes. Dann haben wir alles gebündelt zusammen.
Das wäre super nett. Den habe ich wohl derzeit pausiert. Da kann ich auf allen Hochzeiten tanzen. Man muss also auch das, was man macht, wirklich, wirklich gut machen. Und momentan ist der pausiert. Aber wir haben 163 Folgen, die man sich sehr gerne anhören kann. Pinkelpause heißt er.
Perfekt. Dann herzlichen Dank für deine Zeit erstmal. Christoph, wir hören uns ja nochmal wieder in einer kurzen Quick-Tipp-Folge nächste Woche. Aber jetzt erstmal an dieser Stelle viel Erfolg weiterhin und toi toi für die Studie und dann auch für den Produktlaunch.
Ich danke dir vielmals. Ciao.